Euch was sagen, was mich jetzt schon sehr bewegt. Die ganze Zeit auf dem Herfahrt habe ich mir gedacht, was predigst du in Heilsbronn? Und ich habe zwei Themen im Kopf gehabt und ein Thema geht über Kinder. Und habe mich dann kurzerhand entschlossen, ich bin etwas früher gekommen, das andere Thema noch ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt kommst du, weil es mich die ganze Zeit nicht losgelassen hat. Ich habe einfach keine Ruhe gehabt über dem anderen Thema. Und du gibst mir eine Steilvorlage für das, was ich machen will, weil ich glaube, dass das Thema, was der Tobi gerade angesprochen hat, unglaublich wichtig ist. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass wir als Gemeinde den Stellenwert von Kindern, von Jugendlichen erkennen. Und dass dieser Stellenwert sich irgendwie widerspiegelt im Ablauf einer Gemeinde, sich widerspiegelt in der Art, wie wir als Erwachsene in Beziehung treten zu Kindern. Aber dazu gleich mehr. Jetzt beten wir miteinander. Ich fände es schön, wir stehen auf. Vater im Himmel, du hast uns gerade ein ganz wichtiges Wort sagen lassen. Und wir danken dir, dass dein Wort dazu auch einiges enthält. Und wir möchten dich von Herzen bitten, dass es gelingen darf, dass wir jetzt dein Wort verstehen und dass es unser Herz ergreift und dass es diese Kluft, diesen Spalt, der oft in unseren Generationen ist, dass es den überbrückt. Dass in deiner Gemeinde einfach etwas ganz anderes ist als draußen in der Welt. Wir bitten um Vergebung, wo auch wir Christen, wo wir erwachsene Christen oft Kinder nicht verstehen, Jugendliche nicht verstehen, nicht begreifen, was sie brauchen, was sie zu ihrer gesunden Entwicklung brauchen. Und ich bitte einfach darum, dass du uns Gnade schenkst, dass wir es verstehen durch dein Wort. Amen. Amen. Ich möchte uns zwei Worte aus der Schrift lesen und dann einiges sagen. Zunächst einmal aus dem Matthäus Kapitel 18. Da lesen wir am Anfang dieses Kapitels, ist uns Folgendes überliefert. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und jetzt kommt der Satz. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Das sind die Jünger und ihre Frage ist, wer ist der Größte im Himmelreich? Und sie werden wahrscheinlich rumgeguckt haben und gedacht haben, ja vielleicht der Petrus, der ist immer der, der am dynamischsten ist oder was weiß ich, der Johannes, der wird ja auch mal Donnersohn genannt, so der auch mal reinhauen kann sozusagen. Und Jesus stellt so ein Kind in die Mitte. Und ich lasse jetzt mal den Rest des Textes weg und sage, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn ich es mal so sagen darf, wem dieses Kind wichtig ist, der hat begriffen, was mein Wille ist. Wozu sind wir da in der Welt? Wir sind da als Christen, als Leib Jesu, wie du gesagt hast, dass wir stellvertretend für Jesus eigentlich das tun, was Jesus tun würde. Und Jesus ist so ein Kind unendlich wichtig. Unendlich wichtig. Und es ist schon sehr interessant, dass schon bei den ersten Jüngern eigentlich die Kinder irgendwie keinen Stellenwert hatten. Wir haben das ja auch an einer anderen Stelle in der Bibel, wo sie die Kinder wegschicken wollten. Und Jesus sagt, dann lasst die Kinder da, lasst sie sogar zu mir kommen. Und er nimmt sich die Zeit und er segnet diese Kinder. Da steht übrigens auch, er herzte sie, das finde ich phänomenal in der Bibel. dass Jesus sich die Zeit nimmt, die Kinder auf den Schoß zu nehmen, sie zu streicheln, sie zu drücken, sage ich mal. Also Herzen kann man ja nicht so im Vorbeigehen, oder? Ich meine, im Vorbeigehen kann ich dir mal über den Kopf streicheln, ist vielleicht jetzt nicht mehr so angemessen, weil du schon etwas älter bist, sage ich mal. Aber Herzen, glaube ich, ist nochmal eine andere Dimension. Herzen ist irgendwie auch sich Zeit nehmen dafür. Also hier haben wir eine Stelle in der Bibel, die ganz deutlich macht, dass Kinder für Jesus einen ganz hohen Stellenwert haben. Dann gibt es eine Stelle in der Bibel, da lesen wir nicht mehr von einem, der Kind war, aber da lesen wir von einem, der wahrscheinlich ein Jüngling war. Und da lesen wir in Johannes Kapitel 13, es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Hier geht es nicht mehr um ein Kind. Johannes war vermutlich hier, kann man nicht genau sagen, wie alt er war. 16, 17, 18, 19, weiß ich nicht genau. Er war sicher der jüngste Jünger. Das ist klar, Johannes war der jüngste Jünger. Und es ist interessant, dass er hier bei Jesus, weiß ich nicht, wie soll man das ausdrücken, der lehnt sich an die Brust Jesu, steht hier. Also da war eine ganz enge Beziehung da. Da war nicht so wie bei uns, schau dir mal bei uns, du sitzt jetzt hier auf dem Stuhl, sag ich mal, was würde denn die Gemeinde dazu sagen, wenn deine Frau sich da an dich lehnt oder so? Das wäre aber schön, oder? Finde ich gut, was ihr zwei macht da, klasse. Ja, ich finde das echt toll. Ja. Und worauf es mir heute ankommt, ist, ich möchte euch ein Thema mit euch gemeinsam vertiefen. Da geht es um die Entwicklung des Menschen. Und da geht es um zwei Stichworte. Da geht es um das Stichwort stillen und um das Stichwort abspeisen. Stillen und abspeisen. Wisst ihr, der Mensch ist ein interessantes Wesen. Ein Elefantenbaby kommt auf die Welt und wie lange braucht es, bis es läuft? Halben Tag vielleicht. Ja, vielleicht nicht immer einen halben Tag. Auf jeden Fall, interessanterweise, kommt dieses Elefantenbaby da auf die Welt, sag ich mal, und kurze Zeit später trabt dieses kleine Viech, sag ich mal, hinter der Herde rein. So. Wie lange braucht ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, bis es auf die Füße steht? Siehst du? Also ein Kind braucht viel, viel länger. Und das Interessante ist, man weiß heute in der Forschung, ein Kind braucht nicht nur länger, um laufen zu können, ein Kind braucht auch viel länger, um seine Persönlichkeit entwickeln zu können. Ein Kind braucht viel länger, um seine Gefühle zu entwickeln, um seine Wahrnehmung zu entwickeln, um sein Denken zu entwickeln, um seine Selbstsicherheit sozusagen zu dass das wird. Anders ausgedrückt, mit der Geburt bin ich ein Mensch, aber ich werde eigentlich erst ein Mensch, sage ich immer. Und das geht ziemlich lang. Man könnte sagen, dass von allen Kreaturen, die auf der Erde sind, der Mensch das Unselbstständigste ist. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mal ganz krass gesagt. In der Natur gibt es kein Lebewesen, das so lange ganz nah betreut werden muss oder ganz nah begleitet muss, bis es völlig selbstständig ist. Lass doch mal ein einjähriges Kind einfach allein in deiner Wohnung zurück und mach 8 Monate Urlaub. Wenn du wiederkommst, lebt das Kind nicht mehr. Es hat nicht die Fähigkeit, sich selber zu versorgen. Und interessanterweise hat ein Mensch eben nicht, es geht nicht nur um eine äußere Versorgung, es geht um eine innere Versorgung. Und deshalb diese beiden Themen, stillen und abspeisen. Und wir machen diese Themen auch in der Lebensgemeinschaft, weil wir sehr viele Menschen in unserer Mitte haben, die sind heute jenseits der 30, 40, 50 Und die sind nicht heil in ihrer Persönlichkeit und die sind auch oft nicht heil in ihrem Christsein, weil sie abgespeist wurden, statt gestillt wurden. Stellt euch das mal vor. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir da miteinander heute besprechen wollen, sozusagen. Also insofern ist zum Beispiel, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich für euch junge Müttern sagen, es ist ja heute der, weiß nicht, irgendein Frauentag oder irgendwas mit Gleichberechtigung und was weiß ich was. Ich finde es auch wichtig, dass wir Männer uns um die Kinder kümmern und dass wir Männer uns auch einklinken in den Haushalt und dass wir Männer auch einen Teil der Pflege übernehmen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass zum Beispiel eine Frau weiß, mir hat Gott eine Brust gegeben und ich kann stillen. Meine Mutter hätte so gerne gestillt, das weiß ich von ihr. Und damals in dieser Zeit, das kann man ja heute gar nicht mehr nachvollziehen, wurde ich zum Beispiel meiner Mutter einfach weggenommen und in den Seitenraum getan und ich wurde nur dreimal am Tag für eine halbe Stunde meiner Mutter gebracht, damit sie das Fläschchen geben konnte. Dann wurde ich wieder weggenommen, sag ich mal. Okay, ich bin, glaube ich, trotzdem ziemlich heil geworden, weil es danach noch ziemlich gut mit mir lief, sag ich mal. Aber eigentlich schade, oder? Gibt es ein intensiveres Gefühl für einen jungen Menschen, wenn er auf die Welt kommt, wie dass es gestillt wird, dass eine ganz große Nähe da ist. Man spürt die Wärme, das Kind spürt die Wärme der Mutter, es riecht die Mutter, es spürt das Atmen der Mutter, es ist eine ganz intensive Sache. Und da fängt eigentlich Stillen an, ganz, ganz früh fängt Stillen an. Und es ist die Aufgabe der älteren Generation, Mutter und Vater. Und später, wenn diese Zeit mal vorbei ist, von Mutter und Vater, ist es die Aufgabe von Oma und Opa. Es ist die Aufgabe später von erwachsenen Menschen, dass die Bedürfnisse von Kindern und von Jugendlichen gestillt werden. Das ist Sache. In unserem Kurs, den wir in der Lebensgemeinschaft machen, ist das Endresultat, wenn ein Mensch in seinem Leben nicht gestillt ist, dann bleibt er sein Leben lang anfällig für Irrwege. Er bleibt zum Beispiel anfällig für Sucht. Hinter ganz viel Suchtkrankheit steht ein unerfülltes Bedürfnis von einem Menschen. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nicht, wie er sein Leben füllen soll. Er ist, wenn er alleine ist, mit sich nicht in Frieden. Er hat es nie gelernt, sozusagen. Es ist gut, dass ich da bin, ich kann in Frieden mit mir selber sein und deshalb machen die Leute so, sobald sie alleine sind, sage ich, man muss irgendwas sein. Alkohol, Drogen, laute Musik, irgendwas. Die halten es, krass gesagt, mit sich selber nicht aus, auch weil sie ein Stück in ihrem Leben nicht gestillt wurden. Und dieses Prinzip des Stillens, das ist ganz interessant, es ist nicht nur eine Sache von ein paar Wochen, wo die Mutter sozusagen das Kind an der Brust stillt, sondern wir wissen heute, wie wichtig es ist, dass da mit heranwachsenden Kindern gemeinsame Zeit verbracht wird. In welcher Form auch immer. Lego-Klötzchen bauen oder was weiß ich, Sandburg bauen oder später was vorlesen oder irgendwie. Diese gemeinsame Zeit ist für ein Kind unglaublich wichtig. Jetzt denkt ihr mal daran, wie viele Kinder werden abgespeist. Die werden vor den Fernseher gesetzt, dann wird der Kinderkanal eingeschaltet und dann dürfen sie jetzt hier 2 Stunden Kinderkanal gucken. Wisst ihr, was das Gefährliche daran ist? Für das Kind ist das faszinierend und es weiß nicht, dass es hier einen Schaden erhält. Das Kind kann den Unterschied zwischen Abspeisen und Stillen in diesem Alter oft noch nicht erfassen, sondern für ein Kind kann es durchaus auch attraktiv sein. Wie viele Männer und Frauen, sage ich mal, spielen nie mit ihren Kindern, aber kaufen ständig neues Spielzeug. Das dauert eine Zeit lang, bis das Kind begreift, dass dieses gekaufte Spielzeug eigentlich nie die gemeinsame Zeit mit Vater und Mutter ersetzen kann. Nie. Nie. In keinster Weise. Die Qualität ist unendlich unterschiedlich. Und das ist das Problem, dass in unserer Gesellschaft Kinder abgespeist werden. Und dass das Stillen unterlassen wird. Und in unserem Kurs wird gesagt, das hört dann auch nicht auf. Wisst ihr, das Stillen ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn ein Mensch 10, 11 Jahre ist, dann braucht er keine Stillung mehr. Wisst ihr, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann ist ganz wichtig, was sie vorher in der Stillung ihrer Bedürfnisse, und wir reden jetzt nicht von materiellen Bedürfnissen, wir reden von seelischen Bedürfnissen, was in der Stillung ihrer seelischen Bedürfnisse vorher gepflanzt wurde. Haben sie immer wieder mit Vater und Mutter geredet? Haben sie erlebt, dass man sich Zeit für sie genommen hat? Ein ganz großer Bereich hier ist nicht nur die gemeinsame Unternehmung, sondern ist zum Beispiel das Verstehen und der Trost. Was ist denn, wenn ein Kind von der Schule heimkommt und erzählt, dass es gemobbt wurde? Wir haben einen sehr bewegenden Moment jetzt in der Lebensgemeinschaft gehabt, als die beiden Schwestern von einem unserer Bewohner gekommen sind. Und die haben uns mal erzählt, die sind 8 und 10 Jahre älter als ihr Bruder, der Bruder war Nachzügler, die haben uns mal erzählt, als ältere Schwestern, wie dieser junge Mann gemobbt wurde. Und die sagen, das ist eigentlich unfassbar, was aus dem noch geworden ist. Unfassbar. Aber ich kann euch sagen, es hat jetzt 10 Jahre gedauert, bis seine Persönlichkeit stabil geworden ist. 10 Jahre. Das Mobben, da ganz früh in seiner Kindheit, in seiner Schülerzeit, das hat sich durchgezogen, das hast du mit 35 nur gemerkt, das geht jetzt langsam weg. Das ist so. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wo sind die Menschen zum Beispiel, die sich Zeit nehmen, wenn ein Kind heimkommt und irgendwas Trauriges erlebt hat, irgendetwas, was es bewegt, irgendwas, was... Es kann sein, dass es verloren hat, sag ich mal, oder eine schlechte Note gespielt hat, oder es wurde ausgelacht, oder es wurde geschlagen, oder irgendwas. Wo ist die Zeit, dass dieses Kind einen Schoß findet, auf das es sitzen kann, Nähe findet und Zuhören findet? Und dann nicht sofort Korrektur. Ja, du hättest es einfach so und so und so machen sollen, dann hätte der andere das nicht mit dir gemacht. Sondern erstmal zuhören, das mal einfühlen. Und wir wissen heute, dass interessanterweise auch in der Pubertät, wo die ja ziemlich garstig werden, die Kinder, und vielleicht auch mal ein bisschen flegelhaft und so, dass die da auch noch Bedürfnisse haben. Und auch noch eine Sehnsucht nach Stillung brauchen. Die Autorin von dem Kurs, den wir miteinander in der Lebensgemeinschaft machen, das ist die Oberärztin von der Hohe Mark, die frühere Oberärztin von der Hohe Mark, Magdalene Furch. Wenn ihr mal ein Buch von der Magdalene Furch in die Hand bekommen könnt, dann lest das. Das ist unglaublich, was da für eine Lebensweisheit drin ist. Die erzählt aus der eigenen Biografie, dass sie in der Zeit, wo sie unglücklich verliebt war, mal bei ihrer Oma war. Und dann hat sie etwas erlebt, was total wichtig war. Die Oma hat ihr erzählt, wie sie total verliebt war und wie das in die Brüche ging. Und da ist ein Band gewachsen zwischen Oma und Kind. Und sie hat gesagt, dieses Band hat ein Leben lang gehalten. Ein Leben lang habe ich gewusst, wenn ich irgendwas habe, ich kann immer zu meiner Oma kommen. Und meine Oma versteht mich. Und es ist einfach dadurch passiert, dass diese Oma, ich sage mal, da ist immer so ein Abstand. Wenn deine Enkel vor dir stehen, dann sehen die diesen erwachsenen, älteren Mann. Die können sich gar nicht vorstellen, dass du auch Sorgen wie ein Kind hattest. Oder dass du auch einmal, irgendwie der Verlierer warst. Oder irgendwas, dass dir auch mal was passiert ist, dass du auch mal riesig versagt hast. Und es braucht eine Authentizität unsererseits, dass wir einfach die Leute mit hineinnehmen und plötzlich merken sie, Mensch, der Opa war auch mal ein junger Mann. Mensch, die Oma war auch mal eine junge Frau und die hat mit denselben Problemen zu kämpfen gehabt, mit denen ich zu kämpfen hatte. Da passiert eine ganz große Stillung. Stillung von einem Urbedürfnis. Es ist nämlich ein Urbedürfnis, von mir verstanden zu werden. Und es ist ein Urbedürfnis von einem Menschen, dass er sich nicht komisch fühlen muss, weil ihm Dinge passieren und er denkt, die passieren nur mir. Ganz viele Dinge passieren nicht nur mir, sondern die sind fast allen schon passiert. Nur keiner redet darüber, nur keiner ist offen, nur keiner sagt das sozusagen. Und wenn ich jetzt zurückkomme zur Gemeinde, dann möchte ich Folgendes sagen. Wir können auch in der Gemeinde die Kinder abspeisen oder stillen. Das geht. Wir können stillen, glaube ich. Es ist total wichtig, wenn da ein Kind ist, dass dieses Kind spürt, wie ihr euch an ihm freut. Das ist stillen. Stillen ist, sag ich mal, wenn diesem Kind hier in der Gemeinde irgendwas passiert, dass es auf den Schoß darf und es darf erzählen. Stillen ist auch gemeinsame Zeit mit Kindern. Vielleicht darüber hinaus, dass man mal eine besondere Stunde macht. Ich kenne Gemeinden, die haben keine Jugendstunde, weil es einfach nicht geht, weil sie nicht genügend Jugendliche haben. Aber wisst ihr, was die machen? Die legen ganz viel Wert darauf, dass mit den restlichen Jugendlichen, die sie haben, Unternehmungen gemacht werden. Und erwachsen Beziehungen zu den älteren Christen, sage ich mal, zwischen den Kindern oder Jugendlichen und den älteren Christen. Und es sind oft Beziehungen, die halten ein Leben lang durch. Aber wichtig ist die Erfahrung, da nimmt sich jemand Zeit für uns, da unternimmt jemand was mit uns. Und auch im Christsein ist es dann so wichtig, dass die Kinder tatsächlich so sein dürfen, wie sie sind. Er meinte, das ist ganz wichtig, was er sagt. Ich will doch als Mensch ernst genommen werden. Und sag mal, wenn ich jetzt ein Kinderlied singen will, dann singen wir halt ein Kinderlied. Und wenn er jetzt da in einer Woche oder in zwei Wochen hier einen Jugendgottesdienst macht und dann ist es mal etwas krachig, dann freut euch wirklich daran. Weil ihr wisst, dass ihr etwas stillt. Wisst ihr, was ein ganz großes Problem in den Gemeinden ist? Das, was familiär nicht gestillt wird. Das könnte theoretisch in der Gemeinde gestillt werden. Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe in der Gemeinde einen älteren Mann oder eine ältere Frau, die ist für mich Vater und Mutter geworden. Ich habe nie in meinem Leben einen Vater gehabt, aber da ist ein Vater. Ich habe nie in meinem Leben eine Mutter gehabt, aber da ist eine Mutter. Und genauso könnten die auch sagen, ich habe eine Oma und eine Opa in der Gemeinde bekommen. Und da können wir ganz viel nachstillen. Das ist eine Riesenchance für die Gemeinde, gerade zu den Außenstehenden. Eine Riesenchance für die Gemeinde, dass wir auch was nachstillen können. Aber wisst ihr, wenn in der Gemeinde die Grundbedürfnisse von Jugendlichen nicht gestillt werden und sie merken dann, dass ihre Grundbedürfnisse da draußen gestillt werden, wo werden sie hingehen? Wo werden sie hingehen? Wenn ein Grundbedürfnis ungestillt ist, dann wird der Mensch immer dahin gehen, wo dieses Grundbedürfnis gestillt wird. Deshalb ist es in der Ehe zum Beispiel töricht, wenn mein Partner plötzlich für jemand anders empfindet, den bloß zu schelten. Da muss ich schon fragen, habe ich irgendein Grundbedürfnis bei dir übergangen, dass du irgendwo anders suchen musst, statt dass du bei mir das findest? Und so ist auch mit jungen Leuten. Wenn junge Leute nicht mehr in die Gemeinde kommen, dann ist nicht dieser da gefragt, sondern ist an Fragen gefragt. Was findest du dort, was du bei uns nicht findest? Und dann ist ein Nachdenken gefragt als Gemeinde. Wie können wir Gemeinde werden, wo junge Menschen das finden, was sie brauchen? Und ich glaube zum Beispiel, dieses Gefühl, dass ich ernst genommen werde, dass ich wertgeschätzt werde, ist eine ganz wichtige Sache. Fragt euch mal selber, wenn ihr zurückschaut in euer Leben, wo habe ich Wertschätzung erlebt und was hat mir diese Wertschätzung bedeutet? Wenn ihr euch diese Frage stellt, dann merkt ihr, Wertschätzung ist unendlich viel wert. Und die können wir vermitteln. Die können wir vermitteln als Gemeinde. Wir können Wertschätzung vermitteln, auch wenn der Liedstil vielleicht anders ist. Auch wenn es war so herzerfrischend heute Morgen, der Junge mit der Kappe, das war so herzerfrischend, wo du heute Morgen hier einfach da den Rahmen gemacht hast. Super, mach weiter. Geh diesen Weg, dass du schon als junger Mensch, sag ich einmal, dich traust, in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen. Und lass dir das auch ruhig, also wenn du Wertschätzung erfährst, nimm die voll an. Nimm die voll an. Und ich möchte euch eigentlich ganz stark ermutigen, diesen Weg sozusagen des Stillens weiterzugehen. Ich möchte euch noch eine Sache sagen, die uns sehr bewegt im Moment. Wir haben eine krebskranke Frau wieder bei uns. Wir hatten jetzt schon mehrfach eine krebskranke Menschen bei uns. Die letzte ist ja gestorben vor 2 Jahren. Jetzt haben wir wieder eine krebskranke Frau bei uns. Und diese krebskranke Frau, die hat eine ganz schwere Kindheit hinter sich. Mit Missbrauch und allem. Also wirklich ganz, ganz schwer. Und sie ist eigentlich, ich möchte mal sagen, sie ist jetzt 53, 54 Jahre alt. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 53. Und ich würde sagen, sie war ihr ganzes Leben lang eine Person, die ungestillt war. Wisst ihr, das ist ganz schwer, wenn ich als Mensch Missbrauch erlebe und andere Menschen kriegen das mit und sie schützen mich nicht. Das ist eine der schwersten Verletzungen, dieses Gefühl, was bin ich denn wert, wenn jemand mitbekommt, was mit mir passiert, aber er schreitet nicht ein. Er schützt mich nicht, er hilft mir nicht sozusagen. Und jetzt hat die Krebs, und wir haben eine Bewohnerin dazu bekommen, das ist für mich ein Wunder Gottes, ich sage euch ein einziges Wunder Gottes, die war schwer depressiv. So depressiv, dass wir überhaupt nicht mehr gewusst haben, wie wir uns helfen sollen. Dann hat die Klinik vorgeschlagen, sie wollen mit ihr versuchen, Elektroschocks zu machen. Wenn ihr mich früher gefragt hättet, also ob ich Elektroschocks befürworte bei Depressionen, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ja nicht. Die Klinik hat das gemacht und die Frau kam komplett verändert wieder. Die kam zur Türe rein und hat uns freudestrahlend umarmt, hat Gefühle geäußert, hat Initiative gehabt. Das ist unglaublich. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist so. Zeigt übrigens, dass unser Gehirn hier elektrochemisch funktioniert. Und es ist manchmal wie beim Computer, schaltest ihn ein und schaltest ihn wieder an, dann ist irgendwie dieses Hängen, ist dann irgendwie vorbei sozusagen. Die Kiste läuft wieder sozusagen, ja. Aber wisst ihr, was das Phänomenalste für mich ist? Nicht nur, dass diese Frau jetzt eine komplette Veränderung hat, sondern die ist von ihrem Wesen so liebevoll, so aufmerksam. Die hat so einen Blick, was Menschen brauchen, und die kümmert sich jetzt um die krebskranke Frau. Und zwar mit einer Liebe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die war jetzt bei allen Bestrahlungen, ist die mitgefahren. Die hätte nicht mitfahren müssen, weil das Taxi ist ja vor die Tür gekommen. Und sie wurde ja dahin gefahren und dann wurde sie da in den Raum gebracht, dann wurde sie bestrahlt, dann war das Taxi wieder vor der Tür. Also sie hätte nicht mitfahren müssen. Aber es war ja wichtig, mitzufahren. Die war jetzt, als sie in die Reha kam, ist sie mitgefahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich glaube, dieses Gefühl, plötzlich interessiert sich ein Mensch sehr stark dafür, wie es mir geht. Dieser Mensch nimmt sich Zeit. Diesem Menschen ist wichtig, dass ich in keine für mich schwierige Situation unbegleitet hineingehen muss. Jetzt erfolgt da eine Stillung, die hätte eigentlich im Kleinkindalter und im jugendlichen Alter erfolgen sollen. Aber jetzt erfolgt sie. Und das kann man auch sehen am Gesicht dieser Person. Die ist nicht mehr erfüllt nur von Leid. Die ist nicht mehr ein Mensch, der nur klagt, sondern da kommt auch jetzt ganz viel Positives. Also da ist eine Stillung erfolgt. Und ich glaube, dass es einfach hier ganz wichtig ist, dass wir als Gemeinde dafür einen Blick bekommen und dass wir halt danach fragen, jetzt geht es nochmal zu dem Thema der Jugendlichen, es geht nicht nur darum, dass Jugendliche abgespeist werden, indem sie einen Raum bekommen. sondern werden sie abgespeist, indem ja zwei aus der Gemeinde für die Jugend abgestellt sind. Und da werden sie abgespeist, indem man vielleicht eine Jugendfreizeit noch irgendwie bezuschusst oder so. Leute, es geht nicht um Abspeisung, es geht um Stillung. Und da kann jeder Einzelne von uns in der Art, wie er mit Jugendlichen umgeht, kann tatsächlich seinen Beitrag bringen. Ihr könnt tatsächlich nach dem Jugendgottesdienst mit einem Gesicht rausgehen, dass jeder Jugendliche merkt, oh, die sind jetzt sauer. Oder ihr könnt ganz ehrlich sagen, du, das war jetzt für mich ziemlich neu, aber ich freue mich, dass ihr das macht. Das ist eure Wahl. Ich weiß noch, wir als Jugendliche, wir waren sehr revolutionär für eine Methodistenkirche. Wir haben plötzlich Pantomime mitten im Gottesdienst gemacht. Und wir haben wochenlang in der Jugendstunde Pantomime geübt. Und wir haben einen riesen Spaß an der Pantomime gehabt. Und dann haben wir die Pantomime im Gottesdienst aufgeführt. Und dann gab es anschließend 2 Monate Knatsch mit der Gemeinde, weil wir im Gottesdienst eine Pantomime aufgeführt haben. Und ich kann euch sagen, das haben nur die Stärksten von uns überlebt. Die anderen waren dann nicht mehr zu finden in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich gerade sagen will? Nur die Robustesten von uns haben das überlebt. Die sind dann anschließend immer noch in die Gemeinde gegangen. Wir haben da auf einmal Leute verloren, die einfach verletzt waren. Und das Verrückte war, wer hat sich den Gedanken gemacht, wie viel Mühe wir uns da gemacht haben. Wie viel wir gebetet haben, was wir damit ausdrücken wollten, was uns da wichtig war. Ich meine, das ist ja manchmal so, in meiner Zeit, als ich Hardrock gehört habe, hätte ich im ganzen Leben keinen Menschen verstanden, der Klassik geliebt hätte. Heute liebe ich Klassik, jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich noch den Hardrock-Menschen verstehe, sage ich mal. Aber das ist doch so, es gibt immer Dinge, die liegen einem nahe und es gibt Dinge, die liegen einem ferner. Aber die Frage ist doch, was bedeutet es dem Menschen, was will er damit ausdrücken, warum ist es ihm wichtig und so weiter. Also, ich werde diesen Artikel lesen und ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg.
Hoffe ich doch schwer.
Jetzt stehen wir auf und beten wir. Machen wir eine kurze Gebetsgemeinschaft.